Willkommen an Bord der MS Calypso. Lasst uns gemeinsam den Anker lichten und in See stechen, um die faszinierende Welt der Organisation zu erkunden. Tauchen wir ein in eine Welt voller Abenteuer und Überraschungen, um Wissensschätze zu bergen und Geheimnisse zu lüften. Machen wir uns auf die Suche nach den Mechanismen und Dynamiken, die Organisationen prägen. Ja, herzlich willkommen. Heute haben wir eine Gästin, das freut mich sehr. Hallo Mandy.
Ja, hallo
Falk. Grüße in die Schweiz.
Danke.
Ganz wunderbar, dass das geklappt hat. Du bist systemische Organisationsberaterin, Coach und Supervisorin, Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Zürich und Hin- und Zwischentonhörerin. Und für das Hin- und das Zwischentonhören hast du uns auch noch ein Märchen mitgebracht.
Ja, das ist richtig. Nachdem die Einladung ausgesprochen war, lieber Falk, kam mir sofort ein Märchen in den Sinn, das mich in meiner Jugend ganz doll begleitet hat. Von Hans Fallada, Die Gänsemagd. In meinem Märchenbuch hieß es Die Gänse Liesel. Und ich kann ganz sehr reduziert zusammenfassen, um was es geht. In einer weit zurückliegenden Zeit wurde eine Königstochter aufgefordert, in ein anderes Königreich zu heiraten. Die Mutter gab ihr auf dieser Reise drei Dinge mit. Und das eine ist eine Magd, die sie begleiten sollte. Das andere war eine Form eines Talismanes. Im Original ist das ein mit Blutstropfen getränktes Tuch, was sie um den Hals trägt. In meinem Märchenbuch war das ein Amulett mit einer Haarlocke drin. Und hinzu kam noch ein Pferd, das sprechen konnte. Auf der Reise dann in das andere Königreich, es dürstete ihr und sie bat um einen Becher Wasser. Und die Magd, die an ihrer Seite stand, doch durch Neid zerfurcht, wie es in dem Buch hieß, weigerte sich dieser Königstochter aus dem fließenden Wasser an der Seite, einen Becher mit Wasser zu reichen. So musste sie selber runtersteigen vom Pferd, war also in diesem flüsternden Pferd, von dem auch eine Magie ausging, entfernt, beugte sich über das Wasser, um zu trinken, und die Brosche öffnete sich und sie verlor diesen Talisman im Wasser. Und damit hatte die Magd plötzlich die Chance gepackt und hat diese Königstochter ihrer Kleider beraubt und ist an ihrer Statt dann eingeritten in das Königreich und war dabei, diesen neuen Mann zu ehelichen. Und gleichwohl wunderte man sich rechts und links, denn man stellte fest, diese Magd war grobschlächtig, von wenig edler Natur, wie es dann so hieß, konnte sich nicht so gewählt ausdrücken. Und diese Magd, die sie dabei hatte, war feingliedrig, zierlich, zurückhaltend, was doch wunderte. Man wunderte sich auch, dass diese Magd, die jetzt an der Königstochterstadt Einzug hielt, auf und den Auftrag erteilte, dieses Pferd zu köpfen. Man ging der Bitte nach, man köpfte das Pferd, und gleichwohl hatte diese Königstochter jetzt als Magd einen hohen Einfluss auf sehr viele Menschen dort, denn sie konnte diesen Schlächter oder diesen Metzger, diesen Mensch, der das Pferd geköpft hat, überreden, den Kopf an die Brücke zu schlagen, durch die sie immer durchgehen musste, weil sie zur Magd, zu einer Gänsemagd degradiert wurde. Und so begab es sich also, dass sie als Gänsemagd jeden Morgen raus musste durch die Brücke und sich dann zurückwandte und mit diesem Pferd sprach, mit immer dem gleichen Satz, und das Pferd antwortete, der Kopf flüsterte ihr also zu und sprach ihr Mut zu und es dann doch auffliegt, weil die Magd wird begleitet von einem zweiten Gänsehirten, der sich wundert und eines Tages auch merkt, dass dieser Kopf tatsächlich mit ihr spricht, und versucht, dieser Magd dann nahe zu kommen, um das Geheimnis, um diese Gänsemagd zu lüften. Sie aber hat diesen Zauber in sich und schickt sein Hütchen, wie es heißt, auf die Reise, fordert den Wind auf, zu pusten, diesen Hut voran wegzutreiben, sodass sie in dieser Zeit Ruhe hatte und ihr Haar kämmen konnte. Und da ist das entscheidende Moment. In diesem Buch waren zwei Frauen abgebildet, die eine schwarzhaarig, die andere blond. Beide hatten Wahnsinnshaare und immer spielten diese Haare eine große Rolle. Von denen ging ein großer Zauber aus. Bei der einen war es etwas Böses und bei der anderen etwas Gutes. Und dieser Hirt brachte diese Kunde zurück ins Königshaus und sagte, hey, da geht Magie, da ist sehr viel Mysteriöses. Der König machte sich auf den Weg und entdeckte dann, dass tatsächlich die Magd die Königstochter war und ließ die böse Magd, die an ihrer Stadt eben gerade heiraten wollte, dann auch echten Schlechten enthaupten oder wie man das damals eben so gemacht hat. Und das ist ein Märchen, was mich sehr inspiriert hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall intensiv beschäftigt hat.
Also ein tolles Märchen. Und ich kann nur empfehlen, mal den Verlauf des Märchens über die Zeit anzugucken. Es gibt neuere Verfilmungen, die sind noch ein bisschen anders. Da geht's der Markt am Ende ein bisschen besser. Sie kommt dann, sie wird, glaube ich, in der letzten Verfilmung fliegt sie eigentlich dadurch auf, dass sie gefragt wird, wie sie denn jemanden bestrafen würde, der also ganz übel betrogen hätte und ganz übel sich verhalten hätte. Und dann hat sie irgendwie ganz furchtbare Strafe, wie derjenige dann bestraft und getötet werden soll. Und dann sagt der Prinz, dass sie hätte jetzt ihr eigenes Urteil gesprochen, woraufhin aber im Verlauf die tatsächliche Prinzessin sagt, naja, das könnte man jetzt nicht machen, man solle sie nur in ein Fass stecken, das Fass zunageln, das Fass in den Fluss werfen und irgendwo würde sie dann rauskommen und hoffentlich ein besseres Leben beginnen. So endet es in dem neuen Film. Was schon ganz interessant ist, weil man das tatsächlich mal in so einen Verlauf setzt, ne? Wie sich die Märchen verändert haben in ihrer Erzählung und was da eigentlich passiert. Total. Du hast gerade gesagt, hat dich lange fasziniert und begleitet. Jetzt ist ja die spannende Frage, warum denn?
Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Was mich sehr beschäftigt hatte, ist so das Thema von Recht und Unrecht. Was mich auch beschäftigt hatte, war diese Magie, die dahinter steht, gekoppelt mit dem Pferdekopf, dass der sprechen konnte und dass es etwas wie Mut gab, dass es so etwas wie man öffnet durch bestimmte Rituale, wie das Haar kämmen, wie das Haar öffnen, gekoppelt mit Sprüchen, öffnet man Räume, in denen irgendwie alles möglich ist und in denen Kraft gegeben wird und denen man Zuversicht vielleicht auch spürt, wenn Unrecht passiert. Und ich war mir gar nicht sicher als Kind, wer in diesen einzelnen Augenblicken von mir auch mehr Faszination, zumindest im Rückblick, wer mich mehr im Moment fasziniert hat, in dem, wie er es gemacht hat, kann ich gar nicht rückblickend sagen. Sehr schön war für mich, und das kann ich gut noch körperlich nachfühlen, als dann tatsächlich die Magd, das Unrecht wieder gut, wenn man das so sagen kann, gemacht worden ist. Das war sicherlich auch ein Punkt. Und der letzte Punkt, Falk, ist tatsächlich auch, wie sehr sich diese Königstochter dem Schicksal im Moment gefügt hat und in diese neue Funktion oder Rolle der Gänsemagd total authentisch aufgegangen ist und ihren Job recht gut gemacht hat. Das hat mich auch sehr beschäftigt. Mhm. Also nicht zerbrechen am Unrecht, sondern aufrecht stehen im Unrecht.
Was ja nicht immer so leicht ist, ne? Wenn man es in bestimmten Lebenssituationen selber erlebt. Also Recht und Recht ist ja nicht nur eine Empfindungssache, aber das ist ja so ein irgendwas, was zwischen Konstruktion und geschriebenem steht. Ne? Also man sagt ja auch, cool. Recht steht nicht geschrieben, Recht wird gesprochen.
Ja.
Aber das Empfinden darüber, was Recht und Unrecht ist, ist ja nochmal was anderes.
Ja, das korrekt. Aber für mich hatte das sehr stark etwas damit zu tun, dass ich die echte Magd, wenn ich so versuche, das mal zu unterscheiden, sich auch Dingen bemächtigt hat, die ihr nicht gehört haben. Also dass sie diese Locke der Mutter oder dass dazu geführt hat, dass die Locke der Mutter weg war, dieses Bemächtigen von dem Pferd, diese Macht über sich auch ausnutzen, für sich diese Entscheidung zu treffen, das Tier zu köpfen. Also es war für mich ein Ausdruck von Ohnmacht oder das auch zu lesen und bildlich nachzuvollziehen. Diese Ohnmacht war für mich körperlich nachvollziehbar. Macht und Ohnmacht. Also diese beiden, diese Parameter, die dieses Märchen wahnsinnig für mich bestimmt haben. Wo findet Macht bemächtigen statt und wo ist Entmächtigung und wo ist Ohnmacht da und wann kehrt es sich? In welchem Augenblick wird Macht auch etwas Sinnvolles, zielführendes Gutes?
Ich bin gerade ins Stolpern gekommen im Kopf beim Zuhören, weil ich dachte, Moment mal, hast du gerade gesagt, der Ohnmacht, der Markt entsteht, entstehen die Handlungen, die sie dann durchführt? Weil ich dachte, ja, die Szene mit dem Runterbeugen und der Locke, die im Wasser verschwindet, die könnte sie geplant haben. Man kann aber auch, glaube ich, gut behaupten, das sei reiner Opportunismus gewesen. Sie hat es gesehen, dass das gerade passiert und hat ihre Chance genutzt. Und dann dachte ich, das wäre ja auch irgendwie so ein bisschen modernes Narrativ, ne? Wenn man eine Chance erkennt, dann nutze sie, egal wie. Und dann habe ich aber gehört, dass du gesagt hast, aus ihrer Ohnmacht heraus lässt sie Falada köpfen, also das Pferd.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen schneller Schritt, aber das ist durchaus eine Hypothese, die man verfolgen könnte, inwiefern aggressives Verhalten auch ein Ausdruck von Ohnmacht ist. Und insofern ist es wäre das durchaus ein Weg, das Verhalten dieser Magd so werten zu wollen. Ich glaube, dass aber dahinter, hinter diesem Akt des Köpfens eher die Angst gestanden ist, entdeckt zu werden. Denn immerhin konnte dieses Pferd ja flüstern und hätte sie entlarven können, weil das Pferd war ja da und hätte darüber sprechen können, was sie tatsächlich angetan hat.
Also quasi eine Verdeckungstat, würde man ja sagen.
Oh ja, könnte man so bezeichnen. Und vielleicht zu dem Punkt, den du zuerst gesagt hast, wenn man eine Chance entdeckt, dann ergreift man sie. Ja, und für mich in diesem Märchen war es die Chance der Magd, die als Neid zerfressen beschrieben worden ist, hier eine Gelegenheit zu entdecken. Und diesem Neid, dem ja zugrunde liegt, dass man sich unrechtmäßig oder ungerecht behandelt fühlen mag oder dem zugrunde liegen mag, dass man sich selber in einer anderen Position sehen möchte, hier eine Gelegenheit fand, ihren Status quo zu kehren. Und das ist das der entscheidende Aspekt.
Also sofort Assoziationen zu Karrierediskussionen, ne? Ja. Und habe ja gerade überlegt, dass das Schöne an Märchen ist, dass sie ja so ausgehen, wie sie ausgehen, nämlich dass das Gute in irgendeiner Form obsiegt. Ja? Also zumindest soll das Gute obsiegen. Das ist ja in Organisationen nicht immer so, ne? Also in der Welt, in der wir irgendwie manchmal unterwegs sind. Wie würdest du die Parallelen sehen? Ist es tatsächlich so, dass sich diese Möglichkeiten, die sich manchmal bieten, dass die zu Lasten anderer gehen? Oder also was jetzt Karriere angeht, ne?
Müsst ihr mit Ja oder Nein antworten, vielleicht, ich weiß nicht.
Stimmt, das ist eine blöde Frage.
Vielleicht verstehe ich dich zu wenig, vielleicht musst du die Frage nochmal wiederholen.
Ich habe gerade überlegt, ne, es ist ja schon so, auf der einen Seite wird in Organisationen viel davon gesprochen, dass man Fehlerkultur, eine gute Fehlerkultur braucht, ne? Und dass Fehler gemacht werden und die sehr hilfreich sind, weil man daran gut lernen kann. Jetzt ist es doch aber auch so, wenn man das Bild weiter nimmt, ne, dass dieses Fehlermachen im Grunde genommen ja das Niederknien am Fluss und draus trinken wollen ist und man dabei eben sein Amulett verliert. Und dann jemand kommt und sagt, ach, ist ja gut, da hat jemand einen Fehler gemacht. Auf Basis dieses Fehlers werde ich jetzt mich mal ins rechte Licht rücken und werde diese Position übernehmen. Ja, so hatte ich jetzt irgendwie gedacht. Ja. Und dachte, das ist ja eigentlich interessant. Ist das so? Und ist dann in dem Sinne Karriere eigentlich immer was damit verbunden ist, dass jemand anders eben nicht Karriere macht an der Stelle?
Da machst du eine große Kiste auf mit dieser Frage. Und vielleicht sind ja so drei Themen da drin verwoben. Das eine ist Umgang mit Fehlern. Das andere ist Fehler anderer nutzen, um sich selbst zu profilieren. Und das dritte ist, wie funktioniert Karriere? Und
Entschuldigung.
Welcher dieser drei Aspekte? Welchen wollen wir hier hinaus?
Lass doch bei dem Nutzen von Fehlern anfangen in der Mitte. Dann können wir schön nach links und rechts nochmal weiter schwimmen.
Ja, vielen Dank. Das Nutzen von Fehlern, um selber, Das weiß ich nicht so ganz genau. Ich erlebe oder beobachte in Organisationen, in der Diskussion mit Menschen, dass das kein Kriterium per se ist, in dem Karriere gemacht wird. Und gleichwohl gibt es immer wieder Tendenzen, dass es in Organisationen dazu übergeht, Foki auf Fehler anderer zu legen, um daran aber weniger zu wachsen, sondern eher eine Kultur des Misstrauens wird dort kolportiert oder weitergelegt. Daran so etwas wie Macht oder Karriere aufzugleisen, erlebe ich so in dieser Form nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinen Organisationen, in die du gehst. Das ist mir so noch nicht untergekommen, in dieser reinen Kultur. Ich glaube schon, der macht immer falsch und der ist irgendwie falsch besetzt. Das ist ja so als Giftspritze, ist das durchaus da. Und dem liegt aber ja zugrunde ein Miteinander, eine Kommunikation des Unwohlwollens und des Petzens, wie man, wenn wir kommt vom Märchen, sagen würde. Ich glaube gar nicht, ich weiß nicht genau, ob es bei diesem Märchen oder ob es da wirklich um die Frage nach Fehler und inwiefern Fehler daraus Macht konstituiert, sondern für mich steht eher eine große Symbolkraft in diesem Märchen drin. Und nicht nur in der Visualisierung, sondern auch tatsächlich in den Worten, in dem, wie es ursprünglich mal verschriftlich worden ist. Das Märchen ist ja auch in vielen Bereichen, auch der Psychotherapie und so weiter, behandelt worden. Aber eine große Symbolkraft geht doch davon aus, dass Menschen ausgestattet sind mit Insignien, die besonders sind. Ich will nicht mal sagen der Macht, aber mit Insignien, die besonders sind. Wie ein Amulett, was Schutz bedeutet. Wie ein Pferd, das zur Seite steht, Rat gibt und ein treuer Partner da ist. Wie auch eine Frage von Status. Wer sitzt auf dem Pferd, wer sitzt nicht auf dem Pferd? Und da ist eine hohe Kraft. Ich will gar nicht unbedingt jetzt von Macht sprechen, sondern eine hohe Kraft, die ich als Beratende, als Coach oder auch als Supervisorin auch oft in Organisationen antreffe, in denen ja andere Begrifflichkeiten verwendet werden für Kraft, für Macht, für Status. Und daran gekoppelt wird dann organisationales Verständnis, Hierarchie, Prosperität, Strategie und plötzlich wird eine andere Begrifflichkeit gewählt und gleichwohl haben wir da mit sehr stark organisationalen, nicht nur Begriffen, sondern Funktionen es zu tun, mit Labels, mit auch, dass man gewissermaßen einen Status auch mit Inhalt füllen muss, mit Entscheidungsbefugnis füllen muss oder möchte und gleichwohl ist das dann mit dieser Thema der Kraft hier und da ein anderes.
Kannst du das in so ein greifbares, also aus der Geschichte des Märchens in die organisationale Gegenwart überführen? Mal ein Beispiel machen für das, was du meinst?
Wenn wir von Symbolen sprechen, von Ausdruck, was ja im Märchen eben die schönen Kleider, das Gewand, das Amulett ist, dann ist es vielleicht, trifft man in Organisationen an, dass es Teppichabteilungen gibt, dass es Namenstäfelchen gibt, dass es aber auch Zuschreibungen gibt, dass es ganz klar auch ein Organigramm gibt, in dem die vermeintlich kraftvollsten oder mächtigen, und jetzt kommen wir zu dem Thema, dem Begriff der Macht, diejenigen mit der großen Macht, Entscheidungsbefugnis ganz oben sitzen und die anderen vielleicht etwas weiter unten. Und gleichwohl ist ja klar, dass es eine Macht sich durch die gesamte Organisation ziehen muss. Und sonst wäre es ja keine gute Organisation, da ist ja jeder machtvoll und sich bemächtigt. So würde ich das übersetzen, von dem Status, von den Begrifflichkeiten, denen man in Organisationen begegnet.
Ich bin gerade total fasziniert von dem Begriff Teppichabteilung. Was sind denn Teppichabteilungen? Das habe ich noch nie gehört.
Oh, okay. Ja, Teppichabteilung bedeutet, da findet man das Kader, das in bestimmten Organisationen durchaus die schöneren Räume bekommt, den besseren Ausblick, den bequemeren Bürostuhl und das andere Essen.
Ah, okay. Ja, okay.
Das ist die Teppichabteilung.
Das ist die Teppichabteilung. Toll. Und dann dachte ich, musste gerade so ein bisschen an Danger Dan denken, der in dem einen Lied auf seiner Soloplatte ja von dem Geschäftsführer der Agentur berichtet, der mit einem Ramones-T-Shirt durch die Gegend läuft. Weil ich dachte, das war ja früher so ein bisschen eher so die sichtbaren Zeichen von Hierarchie und Macht, ne? Der gute Anzug, die gute Krawatte, die guten Schuhe, das, ne? Diese Dinge sind ja irgendwie alle weggekommen. Weil in den Organisationen heute ja doch irgendwie damit geworben wird, dass man oft Hierarchieabbau betreiben muss und dass das alles weg muss und dass das überhaupt mit dem Organigramm ja gar nichts mehr zu tun hat und da müsste man ja weg. Und deshalb gibt's nicht mehr so viele Hierarchiestufen, wo ich schon immer gedacht habe, und das kam mir jetzt gerade wieder, wo du es mit dem Organigramm als sichtbare, als Visualisierung der Machtstrukturen bezeichnet hattest, dass ja im Grunde genommen die Macht immer konzentrierter wird, wenn sich diese Hierarchiestufen wegdröseln. Ne, weil auf dem Organigramm hast du dann quasi eine Figur da oben, und die sagt halt, wo es lang geht.
Ein Organigramm oder eine Hierarchie nur an Macht zu koppeln, wäre falsch und auch zu wenig ausformuliert. Da geht es dann mir eher um Entscheidungsträger. Also jemand, der in einem Organigramm, in einer Organisation den Kopf bildet oder die Spitze bildet, ist zunächst einmal jemand, der am Ende des Tages eine Entscheidungsfindung und eine Entscheidungsfähigkeit an den Tag legt, die ihm zum Wohle für die gesamte Organisation funktionieren muss. Und damit hat er in dem Sinne, übt er eine hohe Macht aus oder hat er Macht, bemächtigt er sich im negativen Sinn. Und da würde ich vorsichtig sein, dass den Begriff der Macht zu negativ ausloten zu wollen, sondern da kann es genau, und ich glaube, das ist diese Schwierigkeit, dazu kommen, dass es eben das Motiv der Macht auf der einen Seite auch etwas sehr Wohlwollendes hat. Das ist für mich ganz stark gekoppelt damit, mit Zutrauen und im besten Sinne zu entscheiden. Und drum hat man eben, was auch Mut braucht, was eine gewisse Kompetenz auch abverlangt. Und drum man sich auch wagt, an die Spitze dieses Organigramms heranzutreten. Und wenn ich sage, balancieren, das andere wäre dann Macht als Form der Kontrolle, als Form zu sehen, andere gewissermaßen zu manipulieren oder, um mit Rutger Brechmanns Wort zu sprechen, auch Macht, das Macht korrumpiert, wofür es ja auch genug Belege gibt. Und da ist die Frage, wer zeigt sich, wer hat den Mut, wer mutet und traut sich selber zu, auch in diese Verantwortung zu gehen. Und da kommen wir zurück zu dem ersten Punkt, den du angesprochen hast. Weg mit den Hierarchien. Hierarchie als bedeutet ja heilige Ordnung, ist ja per se, macht's ja nicht besser, weil einer muss ja die Entscheidung treffen. Und ich kann auch sagen, ja, wir lassen das mit dem Organigramm, wir sagen niemanden, wir nennen niemanden Chef, sondern es muss eine Entscheidung getroffen werden. Und das heißt auch, wer macht das? Wie wird das gemacht? Das ist eine Entscheidung. Wer macht die Soziokratie, indem es da sehr darum geht, einen Konsens zu finden? Und gleichwohl wird ja Entscheidung gefällt. Und das hat etwas mit Bemächtigung zu tun und mit Macht zu tun, aber im ganz positiven Sinn. Am Ende sagen wir alle, wir wollen das. Dann sind wir alle ziemlich mächtig.
Ja, also ja, das finde ich so ein bisschen schwierig an diesem Machtbegriff, dass der negativ besetzt ist, ne? Was einen Großteil des Begriffs wegschneidet und übertüncht. Ja. Das hatte ich jetzt neulich gelesen, Spielstärke. Ich finde Spielstärke irgendwie einen viel angenehmeren Begriff als diesen oftmals so negativ vorgeprägten Machtbegriff.
Ja, da ruft Machiavelli aus seinem Grab, der ja diesen Begriff, glaube ich, sehr, sehr geprägt hat, indem er gesagt hat, Macht, jemand, der hat Macht, der darf ungestraft betrügen, der darf Gewalt ausüben, das ist in Ordnung. Und es ist auch in Ordnung, wenn er grausam ist. Das ist ein Recht, dich nicht. Ja. Das ist eine Person mit großer Macht über alle. Ich glaube, das trägt sich bis heute fort. Und wenn wir dann weiter in die Geschichte schauen und auch dann immer wieder auch durch Presse Negativbeispiele oder Beispiele bekommen, die Machiavelli bestätigen, dann ist es schwierig, in andere diesen Begriff der Macht anders zu besetzen. Und gleichwohl ermuntere ich stets dazu, dass als wie einem Benzin, Macht ist wie Benzin. Und wenn ich falsches Benzin tanke, ist doof. Wenn ich zu wenig, ist doof. Zu viel ist doof. Also es muss ein guter Umgang mit diesem Prinzip der Macht sein. Und nochmal, für mich ist Macht etwas per se mal etwas, was antreibt. Mich morgens, tagsüber, abends. Ich treibe mit dieser Macht mich selber an und ich stelle sie aber auch in dem guten Gefühl, mich anzutreiben. Ich weiß, ich benutze oft das Wort ermunter, aber ich muntere auch, Macht abzugeben oder lade ein, das andere partizipieren und verschiedene Formen zu finden, Macht auszuleben.
Könnte man dann aus der Perspektive sagen, um andere zu ermächtigen, muss man Macht abgeben? Anders verteilen?
Nö, glaube ich gar nicht. Ich glaube, man darf ihn, um andere zu ermächtigen, Macht sich zu zeigen, eher so, und bei sich zu sein und zu den Dingen zu stehen, die wichtig erachtet werden und als relevant in den Organisationen, braucht es von denen, die dann ganz oben an dieser Hierarchie stehen oder wo auch immer stehen, erstmal Zutrauen. Vertrauen, Vertrauensvorschuss von mir aus, auch zumuten, auch die Gewissheit haben, hey, es ist vielleicht, es ist so schön, nicht alles, was wir versuchen, funktioniert, aber was funktioniert, das haben wir versucht und das ist etwas sehr schön und damit bemächtige oder ermächtige ja auch andere. Das hat was mit meiner Macht nicht unbedingt zu tun, sondern eher etwas damit zu tun, hinzugucken und zu sagen, hey, Daumen hoch, go for it, try.
Also würdest du sagen, es braucht nicht unbedingt Macht, um die Verhältnisse so zu konstruieren, dass Menschen aus diesem Zumuten, Zutrauen, Vertrauen letztlich Handlung ableiten, um damit dann wieder Dinge zu gestalten? Oder ich drehe es mal um, was man ja relativ häufig ich höre das relativ häufig aus Teams, ne? Das sind Umstände, an denen können wir nichts ändern. Wir können das nicht beeinflussen. Wir können dieses nicht, wir können jenes nicht.
Ja.
Das schaffen wir nicht. Und dann ist es ja schön, wenn Organisationen sagen, okay, pass mal auf, wir wollen hier aber, dass ihr ermächtigt seid und. Wenn es aber nicht gefühlt erlebt wird, gefühlt und erlebt wird oder erlebbar gemacht wird, dann kann man das noch dreimal sagen. Ich habe eher den Eindruck, dass es dann niemanden braucht, der Macht hat und diese Macht dazu benutzt, Räume zu schaffen, in denen Menschen ins Gestalten kommen können. Was für mich gut korreliert mit diesem Ausbalancieren, ne? Weil du kannst ja diesen Gestaltungsraum sehr weit machen, du kannst ihn sehr klein machen, aber die Wahrheit liegt ja irgendwo in der Mitte, ne? Es muss so groß sein, dass Menschen nicht mit Unsicherheit erschlagen werden, weil der Raum viel zu groß ist.
Ja.
Und sie den nicht einschätzen können. Aber wenn der Raum zu klein wird, dann kann sich keiner mehr bewegen, dann kannst du auch nicht mehr gestalten.
Korrekt.
Aber das rauszufinden, diese Kiste zu, diesen Raum zu definieren und irgendwie hinzustellen, dafür braucht es doch auch Macht, oder nicht?
Ich glaube, dafür braucht es erstmal Mut. Und das hat mit Macht, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, es braucht erstmal Mut, hinzugucken und auch wahrzunehmen, wenn Teams sagen, hey, wir können nicht und wir können eh nichts daran ändern und wir sehen da irgendwie nicht, dass wir tatsächlich etwas bewirken können, dann bräuchte es hohen Mut als verantwortliche Person, wirklich zwei Stühle zusammenzustellen oder von mir aus fünf und zu sagen, hey, dann will ich jetzt gerne mal hören, wie ihr uns hier erlebt habt oder wie erlebt ihr diese Organisation, dass ihr davon ausgeht, ihr könnt das nicht oder ihr wollt es nicht sagen oder ihr getraut es euch nicht zu sagen. Und weil es nützt nichts, wenn Führung sagt, ihr könnt aber und jetzt mach doch mal. Es nützt einfach nichts, wenn zwischen dieser Aussage und dem vielleicht berechtigtermaßen erlebten Empfinden, wir können doch aber nicht, einfach dieser Raum leer bleibt. Und ich kann nicht Entwicklung auf der grünen Wiese machen. Ich muss vorher dafür besorgt sein, dass psychologische Sicherheit im Raum ist. Und das bedeutet, sie erleben sich gehört. Menschen erleben sich in Beziehung, gleichwohl, was gesagt wird, wenn es dann immer noch die Regeln des Anstandes irgendwo berücksichtigt. Und sie müssen auch erleben, dass ihre Entscheidung zu sagen akzeptiert wird, sowohl inhaltlich, auch dass sie sagen, und vielleicht auch die Entscheidung für einen Augenblick still zu sein. Und dieser Gap, ich glaube, das ist ein wichtiger und ein großer, den man nur beschreiten kann, diesen Korridor kann man nur überwinden, indem man kleine Schritte geht. Und drum deine Frage, ob das etwas mit Macht zu tun hat. Ich glaube vielmehr, dass das etwas mit Mut zu tun hat, hinzugucken und tatsächlich auch zu erleben, Kritik zu hören, Dinge, die vielleicht vorher funktioniert haben, dass sie nicht funktionieren und auch zu akzeptieren, wenn dann so etwas kommt. Wisst ihr, immer wenn wir was sagen, dann verhallt das. Oder dann haben wir den Eindruck, hier funktioniert irgendwas nicht. Das ist eher eine Frage von Aushalten, von Mut, von für mich.
Mhm. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen Macht und Mut?
Mut hat für mich sehr stark damit zu tun, etwas mir selber zu gestehen, zuzutrauen, was ich vor einer Sekunde noch nicht dachte, dass ich tue. Und Macht ist für mich etwas, wie ich vorher schon gesagt oder versucht habe zu umreißen, ein Ausdruck von Selbstwirksamkeit. Ein Moment, in dem ich mich selbstwirksam erlebe. Für mich ist Macht etwas total Ephemeres. Es ist nicht Status quo, sondern sehr ephemer. Macht als eher ein Gefühl, ich bin wirksam. Ich habe durchaus Einfluss. Nicht vielleicht in dem Sinne, dass mein Gegenüber das tut, was ich sage. Da erlebe ich eher gefühltes Elend. Sondern in dem Sinne, dass es ein Miteinander gibt und dass es eine Zuversicht gibt und dass es ein Verstehen gibt. Und gleichwohl, während ich spreche, denke ich ja gut, organisational ja, familiär nein, weil wenn ich, es gibt da Momente, in denen ich als Elternteil Macht ausübe über meine Kinder zum Wohle von ihnen und es fühlt sich bei ihnen total doof an.
Kudos gehen raus an alle Eltern.
Ja,
ich kann für das ja aushalten nicht. Und trotzdem mutig ja. sein in der Machtausübung.
Ja, und da weiß ich, das ist dann manchmal auch ein bisschen, ich finde, wenn wir da kurz eine Bubble aufmachen wollen, weil es gibt ja auch sehr viel familienähnliche Unternehmen und familiär geführte Organisationen, ich glaube, das ist eine große Schwierigkeit, da die Dinge zu balancieren. Also Macht in solchen Situationen auszuüben über andere Menschen, das dann ist eher so im weberschen Sinn, ne? Dass bei anderen etwas bewirken, was sie freiwillig nicht machen würden, wie Schuhe anziehen, die richtigen Schuhe anziehen, Mütze aufsetzen und solche Dinge, wenn es draußen eisekalt ist. Nein, nicht schwimmen, wenn der See zugefroren ist. Das ist ja auch da zeigt sich ja etwas, was ich dann durchführen muss, weil ich mehr Erfahrung habe. Und dann sind wir vielleicht auch wieder bei Organisation, Hierarchie und Entscheidungstreffen, für Entscheidung besorgt sein, die zum Wohle des anderen, des Individuums in dem Fall oder zum Wohle der Organisation ist. Und drum ist da wiederum zwischen Familie und Organisation ist da vielleicht so ein schmaler Grat des Vergleichbaren.
Ich habe beim Zuhören gedacht, dass Mut, so wie ich es verstanden habe, so eine Art Eigenmacht ist, Macht über das eigene Handeln.
Ja, schön.
Und den anderen Teil der Macht, da bin ich irgendwie tatsächlich eher an dieser Weber-Definition hängen geblieben, ne? Dafür zu sorgen, dass Menschen spontan etwas anderes tun, als sie vorhatten, glaube ich, so oder so ähnlich.
Ja.
Klingt es ja immer. diesen Unterschied versuche ich noch rauszufinden. Mhm. Wie wirkt sich das dann aus, was du beschreibst? Ne? Und dann bin ich wieder bei diesem Räume schaffen. Auch das Beispiel mit den zwei Stühlen. Ne? Wenn man feststellt, okay, guck mal, da ist ein Team, da passieren irgendwie Dinge. Man soll dazu beitragen, dass sich das auflösen lässt. Ja, dass die Teams sagen, guck mal, wir glauben nicht daran, dass wir hier etwas verändern können. Wir sagen es und sprechen es in den leeren Raum. Es kommt nichts zurück. Mhm. Schon dieses Hinstellen der Stühle ist ja eigentlich der Auftakt, die Menschen dazu zu bringen, was sie spontan nicht getan hätten. Mhm. Und das ist ja dann in irgendeiner Form Macht. Und das meine ich aus der Machtposition heraus den Raum hinstellen und gleichzeitig sich damit permanent auseinandersetzen zu müssen, wie viel Macht man eigentlich in solchen Situationen hat, als derjenige, der die Stühle hinstellt.
Genau, man sieht ja keine, weil sich niemand draufsetzt. Drum ist die Macht zu entkoppeln von Komplexität funktioniert in dem Sinne nicht. Ich kann nicht sagen, ich gebe dir Macht, weil du stehst ganz oben an der Hierarchie und dann passiert etwas. Funktioniert nicht. Wenn ich mit dieser Macht eben die Sorgfalt verliere und Leute eher zwinge, meinen Willen aufzwinge, auch das ist ja von Kurzfristigkeit geprägt. Vor allem in Organisationen, da habe ich dann eine hohe Fluktuation. Und der Mensch ist ein hochsensibles Wesen und orientiert sich doch eher an jenen, die auf Gemeinsinn und Gemeinschaft ausgerichtet sind, es sei denn, sie haben ein anderes Wertegefühl. Und insofern würde ich da sagen, hey, das Gegenüber ist dann genauso stark oder machtvoll, wenn es sich entscheidet, diese Stühle zu sehen, aber sich nicht darauf zu setzen. Und wenn ich nicht dann dafür besorgt bin, tatsächlich in einen Dialog zu treten und das Gegenüber als adäquates Gegenüber auch zu akzeptieren und ihm auf der Art Weise zu begegnen. Und das hat was mit vielleicht ebenso mit Macht zu tun und mich eher in einer Demut orientiere oder in einem Erinnern, wie ich denn zu dieser Machtposition in der Hierarchie, in der Organisation gekommen bin, dann passiert da auch nichts. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, auf den ich auch noch gerne hinweisen wollen würde, dass Macht wenn wir davon ausgehen oder wenn wir dem folgen, was Rutger Brechmann, ich hatte ihn vorhin schon gesagt, Macht korrumpiert durchaus. Wenn wir in diese Spirale nicht reingehen wollen, sondern die Hierarchie als Ausdruck sehen, andere Leute zu entmachten oder sich ihrer zu bemächtigen, dann ist das für mich noch ein wichtiger Punkt, darauf hinzuweisen, hey, ich kann auch sehr sorgfältig damit umgehen, weil uns nicht nur die Geschichte, sondern die Qualität der Organisationen, die sehr erfolgreich sind, lehrt, dass Menschen jenen folgen, die eben sich sehr stark damit auseinandersetzen, wie sie zu dieser Macht gekommen sind und nicht in die Abwärtsspirale gehen und sagen, ich entkoppel mich von den Menschen meiner Organisation, sondern ich koppel mich an diese Menschen in der Organisation und diese Machtsensibilität sehr stark dafür nutzen, sich zu vergewissern, hey, wie bin ich dazu gekommen? Nur ich habe diese Position nur inne, weil ich in der Lage war, zu kooperieren und andererseits, und das ist ja die Rückrichtung, Menschen willens waren, mit mir zu kooperieren. Das ist das von Red Sutcliffe, Knowledge Lies Between Hats, ist so ein Prinzip, was da drauf basiert. Ich brauche das Gegenüber und ich kann sorgfältig sein mit meiner Macht umgehen, wenn ich mir dessen immer wieder gewahr werde und mir in Erinnerung rufe, wer führt eigentlich den Laden oder warum läuft dieser Laden? Und das hat nicht etwas damit zu tun, dass ich ganz oben bin und mächtig bin, sondern es hat da etwas mit zu tun, dass jemand, der hier sauber macht, seinen Job macht. Und wenn es mir gelingt, das mit Dankbarkeit und Wohlwollen auch immer wieder zu betrachten, wenn es mir gelingt, und auch dazu haben ja die wunderbaren Herren aus der Bundeswehr-Universität in München, Kaduk, Otsmetz, Wüttrich, Hammer, die Kunst, das Spiel zu drehen, Musterbrecher, auch gute Beispiele gegeben. Wenn ich als mächtigste Position, qua Hierarchie, in diesem Unternehmen auch immer wieder alle Menschen aufsuche, mit ihnen ins Gespräch gehe, mitlaufe, den Putzlappen in die Hand nehme, im Spital einfach mal mich in OP stelle und da irgendwie mitwirke. Es gibt da genug Beispiele, auch hier in der Schweiz hatte ich die Freude, mal bei mehreren sehr angesehenen oder von Mitarbeitenden als sehr, sehr gut bewerteten Organisationen Einblick zu haben. Und da war es immer die Person, die am mächtigsten war, war ganz nah am Team. Durch kleine Gesten. Und die waren, ich laufe mit, ich gehe mit, ich kenne die Namen, ich interessiere mich. Ich stelle nicht nur Stühle hin, sondern ich habe vorher sehr viel dafür besorgt, dass die Menschen Bock haben, sich auf diese Stühle zu setzen. Ich bin transparent, ich bin ansprechbar, ich bin nahbar. Ich zeige mich verletzlich und ich zeige mich fehlerhaft. Das ist so eine Sorgfältigkeit im Umgang mit Macht, die mir vorschwebt, wenn wir von Organisation und Macht sprechen.
Das heißt, der Fehler der Prinzessin lag daran, dass sie nicht nahbar genug war?
Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, dafür fehlt uns Kontext.
Komm, wir schummeln den dazu. Wir denken uns den jetzt aus dem Kontext.
Ja, genau. Ja, es fehlt Kontext und drum funktionieren Märchen, weil sie im Grunde entkontextualisiert sind und übertragbar sind auf alles Mögliche. Und drum war es mir möglich, meine kindliche Fantasie in diese Geschichte hinein zu denken und mich auch viele, viele Jahre später wieder an diese kindliche Fantasie, an die Gefühle zu erinnern. Und drum funktionieren sie. Wenn wir sie komplett kontextualisieren würden, würden sie, glaube ich, nicht mehr funktionieren.
Ich überlege mir, wie weit das möglich ist, ne? Dieses Nahbarsein, dabei sein, und auf wen projiziert sich das? Und gibt es nicht trotzdem immer wieder in Organisationen Menschen, die sagen, das kann ich aber besser. Es ist ja nur Zufall, ne? Das ist, also gerade bei Familienunternehmen, ne? Aufgrund des Nachnamens sitzt er da jetzt eben, ja? Und wie oft können die eigentlich machen, was sie wollen, und es wird trotzdem nicht angenommen als Teil sein der Veranstaltung, nahbar zu sein, mitzumachen.
Ja, aber da sprichst du ja schon einen wichtigen Punkt an, und da muss ich gar nicht Familienunternehmen einklammern oder ausklammern oder explizieren. Die können alles machen. Wir sind machtlos. Weiß er darauf hin, ich habe keine Ahnung, was hier läuft. Wie werden Entscheidungen gefällt? Wie machen die denn das da oben, Teppichetage? Hm? Und ich glaube, da setzt es dann an, eben jene Menschen, ich muss ja nicht alles wissen, was in Organisationen passiert. Das wäre ja Wahnsinn, das würde ich auch nicht aushalten wollen. Da gibt es ja eine Informationsüberdosis. Aber das Entscheidende transparent zu machen, große Bilder zu malen, das Narrativ, das Storytelling, halte ich für eine Essenz, die ganz wichtig ist, in der auch verstehbar wird, inwiefern sich bestimmte Dinge konstituieren, in bestimmte Dinge gegangen werden müssen oder auch Entscheide gefällt werden müssen. Und dann entsteht vielleicht so etwas wie Verstehen, vielleicht nicht Verständnis, aber Verstehen. Und weniger die Ohnmacht. Ich bin hier nur irgendwie und mein Wirken hat keinen Einfluss auf die da oben. Dafür braucht es Kommunikationskanäle, und dann sind wir wieder bei der psychologischen Sicherheit und gleichwohl bei Formen und Formaten, sich einbringen zu können und gleichzeitig Rückmeldung zu bekommen, Feedback zu bekommen. Das, was du gesagt hast, habe ich gehört. Ich flechte das mit ein in meine Überlegungen, oder? Das ist so zukunftsweisend, da sind wir noch nicht. Darf ich dich bitte in einem halben Jahr nochmal ansprechen? Das bedeutet unfassbar kluge und wertschätzende und hörende Kommunikation.
Und wenn man das auf größere Organisationen überträgt, dann hört man aber relativ zügig, ne, oh, jetzt erzählen ja schon wieder, oh, jetzt muss ich schon wieder zu diesem Meeting, jetzt muss ich schon wieder dahin und ich komme ja gar nicht ins Arbeiten das ist ja alles überhaupt viel zu teuer, ne? Die andere Seite sagt, wenn eine Entscheidung kommt, die aber mir in meinem Kontext nicht so richtig gut gefällt, dann heißt es, oh, da hätten sie jetzt aber mal drüber reden sollen, aber nicht über das andere. Wie kriegt man denn vernünftig große Umfelder zusammen, in denen das effizient noch machbar ist und dieses Gehörtfühlen funktioniert? Also ich muss sofort an Peter Senge denken, ne? Dieses Ich sehe dich, als Begrüßungsformel viel wichtiger als guten Tag. Ich nehme dich als Mensch wahr und ich verstehe, was dich gerade treibt. Und trotzdem würde es ja Situationen geben, wo man sagt, ich habe dich gesehen, ich habe dich wohl gehört und dennoch ist die Entscheidung eine andere. Mhm.
Deine Frage ja, war ja, wie kann so etwas gelingen? Da wäre ja super, wenn ich jetzt hier Rezepte ausstelle. Ich hätte sie auch so gern.
Genau, das wäre irgendwie gut.
Das wäre total gut, ja, warte mal. Also es ist vollkommen banal wahrscheinlich, was ich jetzt hier rauslasse. Und gleichzeitig bin ich, zeigt es sich, wenn Kommunikation fließen, funktioniert, gesehen werden. Und jetzt kannst du sagen, naja gut, das funktioniert bei 10 Leuten, bei 20, vielleicht bei 100. Aber wenn wir jetzt ein Unternehmen haben mit 10.000, was weiß ich, wie funktioniert das? Da zeigt sich dann wieder die Qualität von Organigramm, indem wir die Organisation organisieren. Und dafür schauen, dass durch Kommunikationen, durch Kanäle, Informationen in alle Richtungen fließen. Und nicht nur von oben nach unten, sondern auch von rechts nach links. Dass es nicht noch mehr Meetings gibt, aber dass man sich bei jedem Meeting überlegt, inwiefern ist es stimmig, um das große Bild zu komplettieren, um das große Ganze zu verstehen. Oder reicht es, wenn ich mich zu zweit treffe oder zu fünft oder zu zehn? Und da sind wir wieder beim Mut.
Und ich dachte, wir sind bei Macht.
Nochmal, Macht hat es von hoher Komplexität und sehr viel Variablen umgeben. Und darum auch Mut, zuversichtlich zu sein, dass das, was gesagt werden muss, um das große Bild zu verstehen, wenn es denn diese Räume und Kommunikationskanäle gibt, gehört wird und bis nach oben getragen wird, weil es durch die Hierarchie ein Verständnis vom großen Bild gibt und vom großen Sinn und vom großen Ziel. Und das wiederum bringt uns dahin, hinzuschauen, inwiefern dann Organisationen auch sich tatsächlich über Sinn aufgestellt haben, über was will ich in die Welt tragen? Wozu leiste ich einen Beitrag? Warum gibt es uns eigentlich?
Ich war bei Macht, weil ich dachte, wenn man das an das große Bild andockt, dann ist das schon, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige und hochgradig komplexe Aufgabe, dieses große Bild erstmal zu stiften.
Ja.
Die glaube ich, das ist eine Leistung, die wird immer erwartet von den Mitgliedern der Organisation. Ne? Da muss ja jetzt jemand mal den Rahmen setzen. Und wenn man dann sagt, ja, setz mal du den Rahmen für deinen Teil, dann sind immer alle irgendwie so ein bisschen überfordert erstmal, weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ne? Also ich glaube, das ist eine total schwierige Aufgabe, die trotzdem geleistet werden muss und die wahrscheinlich nur dadurch geleistet werden kann, dass man, und das hattest du vorhin schon mal irgendwann gesagt, in diesen kleinen Schritten auch vorwärts geht und sagt, wir bauen dieses Bild in kleinen Schritten auf und trotzdem ist es was Großes. Aber dieses große Bild setzt ja dann im Grunde genommen die Segel für die Richtung, die das Schiff nimmt. Und damit ist ja schon eigentlich sind Setzungen in der Organisation da, die eine große Macht haben.
Total.
Und zwar positiv, ne, weil sie Unsicherheit absorbieren. Und das ist total cool. Also gerade dieser Umstand, das hatte ich ja schon in dem Vorgespräch, als wir drüber gesprochen hatten, fand ich das so, weil mich das aus diesem Machtbegriff so rausgerissen hat, da hattest du schon mal gesagt, dass Macht ja was Wohlwollendes hat und was Gütiges hat. Und dachte, was ist das denn? Das war innerlich zusammengezuckt. Was ist das denn für Quatsch? Ja? Wir holen ja jetzt nicht die Birkenstock-Schuhe raus. Und dann drüber nachdenken, dachte ich, verflucht, das stimmt aber, na klar, das ist genau richtig, ne? Das ist ja eigentlich ein Aspekt von Macht, der so gerne übersehen wird, dass Macht Unsicherheiten absorbiert. Und dass man deshalb vielleicht auch erst Mut fassen kann, um sich zu bewegen, um Dinge zu tun, weil der Raum da ist.
Wunderbar. Könntest jetzt gerade einfach so feiern, was du sagst. Versuch da anzuschließen und vielleicht noch ein Stück weit auch noch zu nähren, das, was du gesagt hast. Es ist verdammt viel Arbeit. Ja, es ist richtig harte, harte Arbeit, über das große Bild nachzudenken. Und nicht nur drüber nachzudenken, sondern das sinnstiftend, zielführend und vor allem herzappellierend zu malen, Visionen wirklich zu formulieren für eine Organisation, die nochmal mit dem Bild oder über dem Bild steht, ist harte Arbeit. Also da irgendwie zu sagen, da können wir drei drüber nachdenken und dann haben wir so einen halben Tag Workshop und dann steht das. Das funktioniert nicht. Weil am Ende alle in der Organisation mit diesem Leitbild, mit diesem Bild von der Organisation, mit dem Sinn, mit der Vision sich irgendwo auf irgendeine Art angesprochen und zwar nicht rational, sondern herzemotional angesprochen fühlen müssen, sollten, nicht müssen, sollten, um eine Identifikation mit dieser Organisation vornehmen zu können und zu sagen, ja genau, ah ja genau, deswegen arbeite ich hier, ah ja genau, deswegen bin ich Abteilungsleiterin, aha ja genau, deswegen bin ich Sachbearbeiterin, ah ja genau, deswegen mache ich hier sauber, weil ich finde die Organisation einfach großartig. Ey, habt ihr mal gelesen, was die machen, warum die aufstehen? Ist das nicht etwas total Beflügelndes? Und das zu machen, das kostet Kraft, das kostet Arbeit und das muss man sehr viel Energie aufbringen und darum feiere ich das sehr, was du eingangs da auch gesagt hast. Und daran koppelt sich eben das Wohlwollen an und die Kraft und das Positive, was ich mit diesem Begriff der Macht verbinde, nämlich Menschen mitzunehmen und zu berühren und ermuntern.
Das finde ich, da waren zwei Aspekte gerade dabei, wo ich nochmal aufgehorcht habe. Das eine ist das Thema Identifikation, ne, weil das ist ja auch eine Funktion von diesen großen Bildern, den Unterschied klar zu machen zur Umwelt. Wenn ich den Unterschied zur Umwelt nicht habe, kann ich auch keine Identifikation irgendwie herstellen. Ja. Weil womit denn? Dann gibt's nämlich keinen, also dann gibt's ja die Umwelt nicht, sondern es ist alles irgendwie eins, ne? Und das ist eine ganz wichtige Funktion, weil sie, und das ist so ein bisschen mein innerer Vorwurf an diese Leitbild-Workshops, ne, die dann so ablaufen, wie du skizziert hast. Da treffen sich drei Leute für einen halben Nachmittag und dann geben sie es irgendeiner Agentur und sagt, mach mal ein schönes Bild raus.
Ja.
Dass die Leute in Organisationen entscheiden, hoffentlich mehrheitlich anhand dieses großen Bildes, ob sie Teil der Organisation sein wollen oder nicht.
Ja. Das wäre ganz großartig.
Das wäre ganz großartig. Ich glaube aber, es ist wirklich mehr Hoffnung als Realität.
Ich habe da vielleicht, du hast schon gesagt, wir holen die Birkenstocks raus. Vielleicht komme ich eher aus der Birkenstock-Abteilung.
Das war gar nicht böse gemeint. Ich habe selber Birkenstocks und liebe
zum Glück, mich. Ja, genau. Zum Glück sind die wieder innen. Ne?
Ja.
Zum Glück dürfen wir die wieder tragen.
Genau.
Nicht nur heimlich ausgelatschte, sondern wir dürfen sie jetzt wieder tragen. Ich habe da möglicherweise einen weniger pessimistischen Blick oder mehr wie auch immer, bin zuversichtlich, ich weiß es gar nicht.
Einen anderen Blick, würde ich sagen.
Ja, danke. Nein, weil ich will dem gar nicht etwas dagegen stellen, sondern etwas auf die Seite stellen, einen anderen Blick. Dass ich durchaus Menschen treffe, sich für die Organisation entscheiden. Organisationen treffe, die sich entscheiden, sehr sorgfältig diesbezüglich zu sein, damit sie Menschen einladen, sich zu bewerben, die sie wollen. Und zwar aufgrund von Werten, aufgrund von Sinn, aufgrund von übergeordneten Qualitäten und weniger, weil sie gute Sachbearbeitende sind, weil sie gute Controller sind, weil sie gute was weiß ich was sind. Ich würde jetzt alle Berufe gerne aufzählen wollen, um da Gleichheit herzustellen, sondern da erlebe ich durchaus auch eine kleine Wende, bin aber voll bei dir, noch zu wenig. Also im Coaching mit Menschen, die so im Umbruch sind, hey, soll ich bleiben? Soll ich was anderes suchen? Was soll ich machen? Ist es das? War es das? Stelle ich oft die Frage, welche Organisation, wo würden Sie denn, angenommen, Sie könnten alles machen, welche Organisation gäbe es denn, auf die Sie richtig Bock haben? Dann passiert erstmal gar nichts. Und das ist natürlich toll im Coaching, wenn die Leute schweigen, weil dann habe ich eine gute Frage gestellt.
Mhm.
Oder dann nicht ich eine gute Frage, sondern angeregt, dass sie darüber nachdenken. Und ich glaube, dass wir da, dass es dazu, ja, da sind wir dann wieder beim Mut und bei der Selbstbemächtigung, sich diese Frage zu stellen, nicht wer gibt mir Geld, sondern auf wen habe ich Bock. Ist vielleicht ein elitäres Moment. Und gleichwohl beflügelt es mich tatsächlich zu überlegen, wenn ich mich irgendwo eingebe und meine vielen Stunden am Tag zur Verfügung stelle und es darum geht, dass ich gesund bleibe und Lust habe und wachsen will, aufblühen will, um Begriff der positiven Psychologie noch einzustreuen, wenn ich wirklich in meine Kraft kommen möchte, wenn ich weiterentwickelt werden möchte, dann werde ich das nicht in einer Organisation schaffen, die all diese Räume nicht öffnet und bei der ich nicht schon von außen das Gefühl habe, das könnte da der Fall sein und spätestens auf Webseiten oder dann beim klärenden Gespräch auch danach frage, weil ich bin genauso mächtig wie die mächtigsten in dieser Organisation sind. Und das ist vielleicht so ein Wink nochmal zu diesem Abhängigkeitsverhältnis von Macht und Nicht-Macht. Und das hat nichts zu tun mit Ohnmacht, sondern jene, die sehr viel Macht besitzen, dem stelle ich ja etwas dagegen. Und wenn ich mir bewusst bin, auch ich als Person in der Organisation, dass es ein Abhängigkeitsverhältnis gibt, sowohl die mächtige Person von mir als auch die weniger mächtige Person zur Macht, dann bin ich in einer guten Balance und im Umgang damit, mit der Macht. Ich habe sie ja genauso. Und ich kann auch sagen, ich lasse los von dieser Macht, weil ich lasse jetzt machen mit mir alles machen, was du sagst. Das ist ja auch eine Form von freiwilliger Machtentzug. Machtübergabe. Also nicht, ich entziehe ja nicht, sondern ich übergebe meine Macht an das Gegenüber. Findet auch viel statt.
Das
immer wieder. Ja, Entschuldigung.
Absolut wichtiger Punkt, glaube ich, dass Macht ja Beziehungselement ist und nicht irgendein Hammer, den jemand in die Hand bekommt und fertig. Und dann kann man den Hammer irgendwie weitergeben, sonst braucht immer noch jemanden dazu, der Macht hat und der andere, der die Macht auch zuspricht, ne?
Ja.
Und durch das Zusprechen ist ja klar, wenn der Zuspruch weggeht, also wenn die Gefolgschaft weggenommen wird aktiv, dann ist das vorbei mit der Macht. Und da kann ich aber auch jeden verstehen, der sagt, Moment mal, das ist dann wirklich elitäres Geschwafel, weil es leider auch Leute gibt, die sich das nicht leisten können, ja, die in so prekären Verhältnissen leben, die das nicht können. Und dann ist, glaube ich, aber auch sofort klar, dass die Form von Macht, die da unterwegs ist, das kann ja nicht auf einer gesunden Seite sein.
Korrekt.
Weil sie sehr einseitig ist, ne? Und darüber muss man dann auch irgendwie reden und dann, glaube ich, hat man sofort eigentlich einen Punkt, wo man als Gesellschaft ansetzen müsste. Ne? Insofern ist das Argument zwar nicht vom Tisch, es ist aber eher, glaube ich, ein Aufruf, aktiv zu sein.
Und das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und ich möchte auch nicht so verstanden werden, dass ich, sobald meine vorgesetzte Person zu mir kommt und sagt, hey, mach mal Excel-Tabelle, ich sage, hey.
Nee.
Nee, will ich jetzt nicht, meine ich. Also, hallo? So will ich wirklich nicht verstanden werden, sondern eher das große Ganze, sondern Dinge, wir müssen Dinge tun und auch die Mächtigsten dieser Welt müssen Dinge tun und das gehört dazu. Und wenn ich mich in den Arbeitskontext begebe, dann bekomme ich ein Arbeitsentgelt. Am Ende bekomme ich Geld für die Arbeit, die ich da zu leisten habe, im Sinne meiner Funktion, im Sinne meiner Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungsbereiche. Also das gehört alles mit dazu. Unsere Diskussion, so verstehe ich sie zumindest, Falk, ich glaube, mir ist das gerade wichtig, das nochmal zu schärfen, ist tatsächlich, hey, wie besorgt bin ich selber um meine Macht? Wie mächtig erlebe ich mich und kann ich mich auch erleben? Und ich glaube, da sind wir alle wahnsinnig mächtig mit uns selber, egal in welcher Organisation wir arbeiten, um Dinge eben auch einzuwilligen und auch um so eine ein Commitment auch herzustellen und uns anzupassen, anzugleichen und zu sagen, ja, ich tue das. Ich begebe mich jetzt gerade in eine Situation, die ich vielleicht nicht großartig finde, aber die fülle ich aus. Und dann sind wir wieder beim Märchen. bei dem Hinnehmen des Unrechts oder der unsagbar ätzenden Arbeit. Ich tue das. Und das mache ich vollumfänglich, mit allem, was mir zur Verfügung steht, weil ich weiß, es hört ja dann auch irgendwann wieder auf. Nur in dieser, wenn ich in der totalen Abwärtsspirale bin, nur noch Negatives erlebe, dann mich zu bemächtigen, wenn ich es, wie du richtig sagst, mir leisten kann, aufzubegehren und zu sagen, ich mache nicht mit, weil ich merke hier tatsächlich, es funktioniert so nicht für mich. Mhm. Wichtiger Punkt.
Absolut. Absolut. Und gerade auch deshalb, glaube ich, weil man sich, mir geht das zumindest so, ne? Man ist sich ja selber eigentlich gar nicht in jedem Moment klar und bewusst, welche Form von Macht man gerade irgendwie hat. Also ich habe das nochmal so ein bisschen klarer vor die Linse gepinselt bekommen mit dem Begriff Grenzstellenmanager. Ich mag dieses Wort, weil ich solche Worte einfach mag, ja, aber diese Funktion, ne, aus der relevanten Umwelt, die Informationen rauszusammeln, die für die Organisation gerade wichtig sind und weiterzugeben, das ist ja ein Ausdruck großer Macht. Wenn man sich dem aber nicht bewusst wird, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, dann macht man vielleicht Dinge mit einer anderen Haltung, ne, und sagt, jetzt das mal ausgesucht, ja, oder man wird sich über das Aussuchen gar nicht klar und es passiert einfach so. Das finde ich total schwierig, das klar zu bekommen und immer zu wissen, okay, wann ist denn jetzt gerade Macht, und um sich bewusst zu werden, dass es Macht ist, die man gerade irgendwie austarieren muss.
Ja, und das bringt mich auf den Gedanken, die wir oder daran möchte ich zwei Gedanken anknüpfen, Falk. Das eine ist, drum beginnen ganze Leadership-Seminare mit dem Thema Selbstführung. Und den Gedanken koppel ich gerade an den zweiten, nämlich unser Vorgespräch, Hans Rosineck, der betont hat, niemand, du hast es eingangs so schön gesagt, klopft einem auf die Schulter für 2 Stunden Nachdenken, aber für 7 Stunden am Tag Meetings klopft einem jeder auf die Schulter. Jene Entscheidungsträger, die mit einer hohen Form der Macht ausgestattet sind und weil sie am Ende des Tages Köpfe hinstrecken müssen, Entscheidungen fällen müssen und Dinge bewegen müssen, die Organisation vorantreiben, was für viele Menschen in Organisationen auch nicht immer ganz nachvollziehbar sein kann und auch nicht transparent gemacht werden kann, und Entscheidungen dann treffen, die nicht immer sich gut anfühlen. Das ist auch so ein Aspekt, bei dem ich denke, jene Entscheidungsträger zuzugestehen, innezuhalten, Räume zu öffnen zum Innehalten, zum Überlegen, was genau, wie kommunizieren, für wen, warum, mit welcher Absicht, und tatsächlich drüber nachzudenken auch, wie sie gesehen werden. Denn nach wie vor in Organisationen schauen Menschen, und nicht nur in Organisationen, Mensch ist soziales Wesen. Das können wir, das, ich glaube, da kann man sagen, das ist so eine Grundkonstante. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er prägt das Menschsein, zeigt sich durch Gemeinsinn, wie Dachar Kaltner das mal auch so schön formuliert hat in seinem Buch zum Machtparadox. Und wir machen die zum Leader, die tatsächlich für andere auch sich besorgt zeigen. Auch da gibt es ja ganz viel Forschung von Franz de Vals mit seinen Primaten. Wenn es dann uns als führende, machtvolle Menschen gelingt, diese Räume zu öffnen, und jetzt versuche ich da wieder alles zusammenzunehmen und zu schließen, Falk, Räume zu öffnen, indem wir uns selbst reflektieren können, indem wir spiegeln können, wie wir auch wirken nach außen, indem wir uns vielleicht auch Menschen reinholen, zu sagen, hey, jetzt sag mal eben, ne, wie komme ich eigentlich an, was wird so im Flur geplaudert, ist das, was ich sage, auch das, wie ihr mich wahrnehmt, das ist eine ganz große Gelingensbedingung für Führung im Umgang mit Macht, und knüpft an diese Aufwärtsspirale an, die ich auch schon angedeutet habe, dass es das unbedingt braucht und dass wir das kultivieren müssten, den Platz in unserer Agenda im Umgang mit Macht, wie wir sie dann gestalten, wie wir sie ausleben, wie wir sie zeigen, weil nach wie vor ist Führung auch ein Mensch, den wir betrachten als soziale Wesen. Weil in jedem Rudel, wenn es denn Rudel gibt, in jedem Rudel gibt es einen Leader. Und das ist in der Regel nicht der, der am lautesten ist und am ungerechtesten ist und der gemein ist, sondern der, der diese Kriterien von Gerechtigkeit, der sich besorgt, der auch in Konflikten sich nicht scheut reinzugehen und für Ruhe besorgt ist. Das ist jemand, zu dem wir aufschauen und bei dem wir sagen, wow, das ist in Ordnung, dass du da oben stehst. Und ich glaube, da ist dieser Umgang mit Macht und das, der Appell an jene, die diese Machtpositionen innehaben, oder der Wunsch auch von mir, an jene, wie an mich selber als Mensch, der eben mächtig ist, immer mal innezuhalten und zu sagen, was mache ich da eigentlich? Ist das noch okay? Wie wirkt das? Ist das so stimmig? Wie werde ich wahrgenommen? Weil ich auch, und damit ist zwar jetzt dann negativ der Nachsatz, weil ich immer wieder in Organisationen antreffe, dass Menschen mir sagen, naja, wieso soll ich denn den Job machen? Der Alte ist ja auch faul. Oder wieso sollte ich irgendwie für Dinge besorgt sein? Unsere Chefin macht's ja auch nicht. Und dann denke ich, wow, echt, wow. Da hat tatsächlich das ganz viel Vorbild dabei. Wobei ich mich immer, finde, hey, echt jetzt? Ist es wirklich so stark Vorbild? Sind wir so vorbildorientiert? Ich höre ihn aber in Organisationen, das hat einen ganz, ganz großen Einfluss. Und dafür braucht es Räume der Reflexion und der Selbstführung und der Selbstkritik.
Also ich glaube, diese Räume, wenn ich das richtig verstanden habe, ich glaube, bei Carl Schmitt heißen die Vorräume der Macht. Diese Reflexionsräume, das finde ich einen schönen Begriff dafür. Weil es ja darum geht, dass man möglicherweise in der Position, in der man mächtig ist in Organisationen, nicht immer klar erkennen kann, was eigentlich zwischen dem intendierten und dem tatsächlich erreichten Verhalten, also was ist denn der Zwischenraum, ne? Und diese Zwischenraumsbeschreibung dafür, wir haben das mal in einer alten Podcast-Folge, hatten wir das, glaube ich, schon mal behandelt, braucht es es braucht die Hofnarren, genau, die Hofnarren des Unternehmens, ne? die so Dinge sagen können, die andere nicht sagen können, wo aber alle irgendwie hinhören und die so ein bisschen übersetzen zwischen dem in den Königreichen, in den Märchen, was der König sagt und was das fürs Volk bedeuten soll, und die aber auch zurückmelden vom Volk, was denn, wie die reagieren auf das, was der König gesagt hat. Ne? Das ist diese Vorraumgeschichte, die finde ich total wesentlich, weil das braucht Mut derer, die in dem Raum der Macht hocken, sich das anzuhören. Weil das, glaube ich, ja auch viel damit geprägt ist, dieses sich hinterfragen kann ja auch manchmal zu einem Punkt führen, wo absolute Unsicherheit bei dir entsteht, weil dein Job ist, die Unsicherheit bei anderen zu absorbieren. Also, weißt du, wie so Gefäße, wo man das so rüberkippt und dann wird es aber einfach zu viel, ne? Und dann hat man möglicherweise genau dieses Gefühl, nachts wach zu liegen und darüber nachzudenken, was man tagsüber nicht geschafft hat. Und das ja auch irgendwie furchtbar ist und dann die Frage aufkommt, bin ich denn der Richtige oder die Richtige für diesen Job? Kann ich das überhaupt? Ist das überhaupt alles? Ne? Was ja dann so eine Spirale auch wieder sein kann, die man irgendwie unterbrechen muss. Ich will da mal 2-3 Minuten vielleicht zurückspulen, weil da ein Teil dabei war, wo mir noch was klar geworden ist, was das ganze Spiel angeht. Und du hattest gesagt, dass diese großen Bilder die Leute ansprechen müssen in ihrem Wesen. Ne? Mhm. Also so als ganzer Mensch, glaube ich, auch ansprechen sollen. Und obwohl dieses als ganzer Mensch in Organisationen ja auch so ein bisschen umstritten ist, ne? Und ich auch eher, glaube ich, an der Ecke stehe zu sagen, naja, mir wäre es lieber, wir würden über Rollen reden und über sachlogische Dinge und nicht so sehr diese Forderungen stellen, der Mensch soll sich als Ganzes einbringen. Ja. Finde ich aber trotzdem, dass es diese Anschlussfähigkeit braucht von diesem großen Bild, ne, um wieder entscheiden zu können, möchte ich denn eigentlich Teil der Organisation sein? Und es gibt ein ganz schönes Bild, das heißt Kopf, Herz, Hand. Und das fand ich immer total cool als so Muster, ne, wenn man Dinge weitergeben möchte. Heißt es da, es muss der Verstand muss in der Lage sein, zu prozessieren, was da eigentlich, was die Idee ist. Ja, ich muss auf einer intellektuellen Art und Weise verstehen, damit das Herz es überhaupt wollen können kann. Und das ist die Voraussetzung, verstehen und das Herz drin haben, damit man, damit die Hände dann letztlich aktiv werden können. Mhm. Und ich finde diesen Dreiklang total gut. Weil das, finde ich jetzt ein, wenn man sich, ne, wenn man sich selbst reflektiert und Selbstführung ernst nimmt, glaube ich, das ist eine ganz entscheidende Frage, dass man diesen Dreiklang in den Griff bekommt, dass man darüber agiert. Und sagt, okay, es gibt eine Verstandsebene, der muss sich erklären können, warum das jetzt eine gute Idee ist. Ja, auf einer sachlogischen Ebene. Ja, und trotzdem kann ich nicht sagen, pass mal auf, ich finde das jetzt richtig und deshalb hast du das auch richtig zu finden. Ja, und wenn du das nicht richtig findest, dann bist du doof und dann schmeiße ich dich hier raus. Ja. Was ja zum Glück so nicht geht, aber ne, diese Drohung des Karriereabbruchs zum Beispiel.
Jawohl.
Ja, damit verbunden, ne, das funktioniert nicht. Also muss ich einladen, diese intellektuell selbstverständlich herausragende Idee nachvollziehen zu können.
Ja.
Damit überhaupt Handlung entsteht.
Ja, voll. Ja, ja.
Das ist total genial, weil ich das nie in Verbindung gebracht hätte mit diesem Machtbegriff. Aber es ist eigentlich ein stelle ich gerade für mich fest, ein Werkzeug, um mit der eigenen Macht gut umzugehen, weil es mir wieder einen Raum schafft, einen Raum definiert über diese drei Punkte, über den ich selber nachdenken kann. Wie würde es mir denn gehen?
Mhm. Ja, und die Verbindung dieser drei Punkte mit dem Begriff der Macht ist dann ja so ein räumliches Gebilde, zeigt dann auch wieder oder weist für mich auch nochmal in die Richtung der Demut, um nicht nur über Mut, sondern auch Demut zu sprechen, zu reflektieren, inwiefern das große Bild tatsächlich für alle stimmig ist und tatsächlich berührt und durch Kopf, Herz und Hand saust und beflügelt und schließt wieder den Kreis dazu. Das kann nicht schnell produziert werden. Das braucht Zeit.
Ja, ja.
Und Wahnsinnsschleifen, um es, oder Wahnsinnsschlaufen, um es zu schleifen, sodass das tatsächlich stimmig ist. Weil es einem dann auch im Aussprechen unglaubliche Macht verleiht. Oder ihm sagen, hey, das ist unser großes Bild. Das ist wieder das Benzin, von dem ich ganz Anfang sprach, an dem ich auch so etwas wie Stolz empfinde. Also Macht auch hat etwas mit Stolz zu tun. Wenn ich mich bemächtigt fühle, mutig agiere, mich fordere, andere fordere, ist es auch wieder ein Ausdruck oder gekoppelt an das Gefühl des Stolzes, die Dinge zu tun. Und durch Kopf, Herz und Hand sausen zu lassen. Pestalozzi lässt grüßen, aber sehr schön, dass du das koppelst mit der Organisation Vielfalt.
Wir lassen die Kutsche kommen, hüpfen rein und gucken mal, wohin uns die Kutsche fährt, oder?
Finde ich eine ganz wundervolle Idee und ich bin zuversichtlich, dass wir viel entdecken werden auf der Kutschfahrt.
Prima. Vielen Dank, Mandy. Es hat großen Spaß gemacht.
Gleichfalls, mir auch, Falk. Tschüss.
Tschüss.
Unsere heutige Reise endet und unser Kompass führt uns zurück zu vertrauten Ufern. Die gemeinsam gehobenen Schätze, Theorien, Ideen und Einsichten sind Werkzeuge für die Zukunft, bereit, genutzt zu werden. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt. Bis zum nächsten Mal, wenn wir erneut den Anker lichten und uns aufmachen, um die Geheimnisse der Organisation zu entschlüsseln.